Willkommen zu Money and More Folge 14, dem Podcast von Brokervergleich.de. Mein Name ist Mario Hess und diesmal gibt es Stoff für Groß und Klein. Wir haben den Kinderbuchautor Mike Schäfer im Interview und reden miteinander über den entspannten Umgang mit Taschengeld und warum ein Gameboy ein gutes Investment für die Kleinen sein kann. Außerdem gibt es in den News Neues von der EZB und einen Schwanengesang auf eine niederländische Bank. Los geht's!
Thema 1: Interview der Woche.
Herzlich willkommen beim Podcast von Brokervergleich.de. Heute sprechen wir mit Mike Schäfer, dem Autor des Kinderbuchs Mein Geld, Dein Geld von Mäusen, Kröten und Moneten, erschienen im Belz Verlag zusammen mit Maike Töpperwien. Lassen Sie uns ein bisschen über Geld reden.
Sehr gerne.
Stellen Sie sich erstmal vor.
Genau, mein Name ist Mike Schäfer, ich bin 34 Jahre alt, habe Psychologie studiert, arbeite an einer Schule und habe da auch quasi den direkten Bezug zu der Zielgruppe des Buches, nämlich Grundschulkinder. Und mit meiner Frau Marielle Schäfer zusammen haben wir den Blog Beziehungsinvestoren. Und da geht es dann eben über die Finanzthemen in der Partnerschaft und über Gleichberechtigung. Und über diesen Kanal bin ich dann auch mit dem Belz und Gehlberg Verlag zusammengekommen, um das Buch Mein Geld, Dein Geld zu schreiben.
Warum sollte man überhaupt mit Kindern über Geld reden? Oder ab wann?
Also wir selbst haben einen 3-jährigen Sohn. So seit 1,5 Jahren ist er tatsächlich auch schon, was Geld angeht, einigermaßen eingebunden. Wir haben zu unserer Hochzeit damals so ein großes Sparschwein bekommen. Und wenn wir Münzgeld übrig haben, dann darf er das da reinwerfen. Und das fand er schon ganz toll. Mittlerweile hat er sein eigenes Sparschwein, was er selbst beklebt hat. Und er ist jetzt auch schon in Themen wie den Einkauf involviert. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Eis essen gehen, dann freut er sich schon, wenn er sein Geld aus seinem Sparschwein für seine Kugel Eis dahinlegen darf und wird so sehr spielerisch bereits an das Thema Geld herangeführt. Wieso sollte man über Geld reden? Weil es einfach tatsächlich jeden Lebensbereich ausmacht und auch schon den Lebensbereich von den Kindern sehr, sehr weit erfüllt. Also zum Beispiel ist bei uns an der Schule so Trading Card Games wie Pokémon ist ganz, ganz groß und diese Karten kosten einiges an Geld. Und, da steckt ein Wert dahinter. Also so eine Karte hat einen Wert. Und in dem Moment, wo ich mich mit Geld beschäftige und über Geld spreche, kann ich diesen Wert dieser Karte auch einfach besser einschätzen. Das gilt jetzt natürlich nicht nur um die Karten, sondern natürlich auch, wenn man ins Kino geht, andere Freizeitbeschäftigungen hat. Vielleicht auch, wenn man gemeinsam in Urlaub fährt, ist das ja auch schon ein Thema. Wieso fährt man jetzt an diesen Ort und nicht an jenen Ort? Hat ja auch etwas mit Geld zu tun unter Umständen.
Warum halten wir es denn eigentlich für ein Tabu, mit Kindern über Geld zu reden?
Ich glaube, hauptsächlich, weil wir es selbst nicht anders gelernt haben. Ich beispielsweise habe mit meinen Eltern kaum über Geld gesprochen. Das kam erst ganz spät, als ich dann selbst mit dem Blog anfing und jetzt auch natürlich das Buch geschrieben habe. Da kam das dann mehr heraus, aber aus meinem eigenen Elternhaus habe ich das nicht mitbekommen, über Geld zu sprechen. Dann bauen sich natürlich auch schon aus dieser Erfahrung Hürden auf. Also in unserer Gesellschaft ist es ja generell so, dass Geld tabuisiert wird, weil man sich zum Beispiel auch mit seinen KollegInnen nicht über das Gehalt unterhalten soll. Das steht ja teilweise im Vertrag drin, dass man sich da nicht drüber austauschen darf. Damit wird Geld in eine Tabu-Ecke gestellt. Obwohl das gar nicht so förderlich ist, weil Geld eigentlich ein Türöffner ist für alle möglichen Dinge. Sei es jetzt meine Freizeitgestaltung, sei es meine generelle Lebensgestaltung, wo ich wohne, wohin ich in Urlaub gehe, was ich esse. Also da hängt ja überall Geld mit drin. Und deswegen ist es wichtig, sich darüber zu informieren und darüber auszutauschen, mit anderen Leuten zu sprechen, wie sie es denn machen.
Und Sie haben ja dieses Kinderbuch geschrieben über Geld. Wie waren die Reaktionen darauf?
Oh, die waren sehr, sehr positiv. Also ich habe tatsächlich noch keine kritische Stimme gehört. Es waren nur 2 Anmerkungen, die gingen aber mehr an den Aufbau oder dass es noch diverser sein könnte. Alle anderen Richtungen waren wirklich sehr, sehr positiv, was sich auch tatsächlich in den Verkaufszahlen gezeigt hat. Also die erste Auflage war deutlich schneller verkauft, als der Verlag selbst das angedacht hatte. Und man sieht es auch im Internet in den Rezensionen. Auch da sind immer positive Stimmen vorhanden, die das Buch wirklich toll finden. Vor allem, weil sie die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern selbst ins Gespräch zu gehen. Also es als Gesprächsöffner verwenden, um über zum Beispiel jetzt Aktien zu sprechen oder was man Gutes auch mit Geld tun kann.
Womit fängt man denn am besten an, mit Kindern über Geld zu reden?
Am besten da, wo sie es in ihrem Alltag bereits verknüpfen können. Also das kann zum Beispiel der Einkauf sein bei ganz kleinen Kindern. Also bei unserem Sohn ist es tatsächlich das Ritual, dass wenn ich vom Einkaufen wiederkomme, wir gemeinsam diese Tasche auspacken und er dann auch schon verstanden hat, okay, dass jetzt Lebensmittel in das Haus kommen, dafür muss ich einkaufen gehen. Die werden nicht gezaubert, sondern da gehe ich einkaufen. Dann das mit dem Eis ist eine ganz gute Sache und Spielzeug generell. Also wenn, egal was jetzt das Hobby ist, ob das jetzt diese Trading Cards sind, ob das jetzt irgendwelche Kuscheltiere sind, ob das Puzzlespiele sind, das ist eigentlich egal, weil das alles hat einen Wert und da kann man, wenn man mit den Kindern das zusammen einkauft, auch direkt darüber sprechen, weil die Preisschilder hängen ja hier in Deutschland überall an den Sachen dran, das ist alles etikettiert. Und das sind eigentlich ganz gute Türöffner, um auch mal zu vergleichen. Ne? Warum kostet denn vielleicht das eine Buch 10 Euro und warum kostet das andere Buch 20 Euro?
Also ich frage nicht umsonst, sondern weil es gibt so einen gewissen abstrakten Gedanken hinter Geld. Also wir haben natürlich diese Münzen, diese Scheine, darunter können wir uns noch was vorstellen. Wenn wir jetzt mal zu Steuern, Zinsen, Aktien, alles, was dahinter steht, kommen, dann werden die Gedanken dann doch komplex. Also ich weiß nicht, wie ich einem Fünfjährigen das Prinzip Zinsen verdeutlichen sollte.
Ja, also es geht tatsächlich auch um Aktien und um Zinsen in dem Buch. Zinsen habe ich hier mit einem, oder als Unternehmen und Zinsen insgesamt, habe ich mit einem Himbeerstrauch dargestellt, den ich pflege. Und dadurch, dass ich quasi Zeit und Energie in den Himbeerstrauch investiere, bekomme ich dadurch neue Früchte zurück. Einen Teil der Früchte kann ich verwenden, um sie zu verkaufen, um wieder neues Geld zu bekommen. Einen anderen Teil der Früchte kann ich verwenden, um weitere Himbeersträucher anzubauen und dadurch natürlich einen positiven Effekt zu erlangen. Also das heißt, es gibt schon verschiedene Anknüpfungspunkte, wie man dieses doch sehr komplexe Thema herunterbrechen kann. Das Unternehmen, was hier aufgebaut wird, fängt an mit einem Straßenlimo-Stand. Also auch etwas, was man durchaus kennt und baut sich dann immer weiter aus, weil einfach Freunde und Freundinnen dazukommen, die dann sagen, ah, ich habe nicht nur ein Limo-Rezept, sondern ich habe jetzt noch ein Orangen-Rezept und es kommen jetzt so viele Leute und die wollen diese Limo kaufen und dann brauche ich natürlich MitarbeiterInnen, damit ich noch einen zweiten oder dritten Stand aufmachen kann. Und so wird aus diesem kleinen Limo-Stand auf wenigen Seiten eine Aktiengesellschaft, weil auch andere Leute sich dann damit beteiligen und einen Teil des Gewinnes abbekommen.
Also werden irgendwann die Kinder eine Limo-Stand AG eröffnen?
Genau.
Sie haben dann auch am Ende so ein paar Fragen aufgeworfen, zum Beispiel, wie kann ich eine Insolvenz verhindern oder können Menschen wegen Geld ins Gefängnis kommen? Das ist dann aber tatsächlich ein Schritt weiter.
Genau, also das Buch richtet sich ja ab 7 Jahre. Es sind bestimmt einige Kapitel dabei, wo einfach nochmal ein bisschen Erklärungsbedarf für die Eltern auch vorhanden ist. Wenn ich Bücher signiere, schreibe ich immer drunter viel Spaß oder viel Freude beim gemeinsamen Lesen, Stöbern und Entdecken. Und ich glaube, das ist das, was es auch ausmacht, gerade wenn es in kompliziertere Themen reingeht. Tatsächlich einfach mal das Buch lesen und dann durch die Fußgängerzone gehen und gucken, was finde ich denn wieder davon? Was kann ich denn entdecken in der echten Welt? Und bei Insolvenzen, da wird es dann natürlich nochmal etwas abstrakter. Ich glaube, die Privatinsolvenz, die kann man noch ganz gut erklären. Wenn das Geld nicht mehr reicht, um den Kühlschrank zu füllen, dann wird es schwierig und es kann auch ein Kind verstehen. Bei einem Unternehmen oder wenn ein Staat jetzt insolvent wird, da gehen wir vielleicht eher Richtung 9 oder 10 Jahre.
Kommen wir zu Ihren Spartipps für Kinder.
Also ganz wichtig finde ich, ein Ziel zu haben, auf das man spart. Also nicht einfach nur sparen, das Sparen willens, ne, damit ich irgendwie da immer was reinfüttern kann, sondern irgendein Ziel zu haben. Und dieses Ziel ist auch erstmal völlig egal, was das ist. Das war zum Beispiel bei Marielle, war es mit ihren Brüdern zusammen damals ein Gameboy. Da haben sie ein halbes Jahr gemeinsam drauf hingespart. Das hat sie total motiviert, da immer von ihrem Taschengeld wieder was zur Seite zu räumen. Und dann haben sie es gekauft und dann waren sie auch super happy, dass sie das getan haben. Es geht nicht so sehr darum, dass das Geld danach dann doch quasi verkonsumiert oder ausgegeben wird, sondern es geht darum, dieses Verhalten zu lernen. Und da ist ein Ziel einfach sehr, sehr wichtig. Und da kann auch ein gemeinsames Ziel sein. Und es können kleine Sachen sein, wie jetzt nochmal ein Eis essen gehen. Es kann aber auch sein, dass man sich ein Planschbecken für den Garten wünscht und dann selbst darauf spart, um dieses Planschbecken zu kaufen.
Kommen wir nochmal zum Thema Taschengeld. Wie viel Taschengeld soll es denn geben?
Also wie viel ist sehr unterschiedlich natürlich. Das kommt total auf die Vereinbarung zwischen den Kindern und den Eltern drauf an. Das ist auch Verhandlungssache, wie ich finde. So eine Richtschnur, so ein Pi mal Daumen, was, glaube ich, das weit verbreiteste Modell ist, ist in der ersten Klasse 1 Euro pro Woche oder pro Monat, in der zweiten Klasse 2 Euro, in der dritten Klasse 3 Euro und dann ab der fünften Klasse gibt es dann nochmal ein anderes Modell. Bis dahin haben dann, glaube ich, auch beide Seiten, also die Kinder und die Eltern, ein Gefühl dafür, wie viel Taschengeld denn sinnvoll ist und dann wird wieder verhandelt. Was ich beim Taschengeld ganz, ganz wichtig finde, das Geld gehört den Kindern. Also das heißt, es ist nicht mehr die Entscheidung der Eltern, wofür dieses Geld ausgegeben wird, sondern die Kinder entscheiden dafür, wie das Ganze, was sie damit machen wollen. Und die Eltern haben nur noch ein, oder was heißt nur noch, ist eine ganz wichtige Funktion, aber sie haben eine Begleitfunktion. Das heißt, sie können Sachen natürlich in Frage stellen, sie können nochmal andere Wege aufzeigen, sie können sagen, naja, wenn du das jetzt ausgibst, du hast doch eigentlich dein Ziel gehabt, wo du hin möchtest, dann wird das vielleicht schwieriger zu erreichen oder es dauert länger. Also mehr in diese Funktion zu gehen, als zu sagen, nein, das darfst du jetzt nicht, obwohl es quasi dein Geld ist, weil das Taschengeld dient ja gerade dazu, dass Kinder selbstständig lernen, mit Geld umzugehen. Und wir lernen am besten, indem wir Fehler machen. Ein Beispiel, ich habe irgendwann, bin ich in einem Kiosk gewesen, da war ich so 12 oder so, und da war ein Heft und das hat damals noch, hat das noch 5 Mark gekostet oder schon 5 Euro? Aber es war auf jeden Fall viel Geld für mich. Und ich habe dieses Heft gekauft und bin ganz stolz nach Hause gegangen und habe gesagt, ich habe mir jetzt was geleistet und habe aber quasi so 5 Minuten später festgestellt, dass es ein völliger Fehlkauf war und ich mich geärgert habe, dass ich diese 5 Euro ausgegeben habe. Und diese Erfahrung aber hat mir quasi dann im nächsten Schritt geholfen, nochmal zu überlegen, okay, möchte ich das denn haben oder möchte ich das nicht haben? Und hätte meine Eltern da gesagt, nee, das kaufst du einfach nicht, weil es ist sowieso sinnlos und du wirst es dir nicht angucken, dann hätte ich diese Erfahrung nicht machen können.
Ist es erstrebenswert, ganz viel Geld zu haben?
Es kommt tatsächlich so auf die Lebensziele drauf an. Ich für meinen Teil finde, es ist erstrebenswert, also für mich persönlich erstrebenswert, viel Geld zu haben, weil ich damit viel mehr Menschen helfen kann und viel mehr Projekte umsetzen kann. Also ich bin zum Beispiel ehrenamtlich tätig, einen Großteil meiner Lebenszeit. Und da kommen wir immer wieder mit Projekten an finanziellen Schwierigkeiten oder wir müssen uns auf Fördertöpfe verlassen oder wir müssen Projekte zurückschieben. Und das wäre zum Beispiel leichter, wenn ich sagen könnte, ich habe das Geld, damit wir die Projekte vorantreiben können, damit mehr Kinder Sport machen können. Mit der Perspektive finde ich es erstrebenswert, weil man dann der Gesellschaft auch einfach sehr, sehr viel zurückgeben kann von dem Geld, was man verdient hat. Einfach nur Geld zu haben, damit das irgendwo auf dem Konto ist und nur des Geldes Willens, glaube ich, ist nicht so erstrebenswert und das macht auch nicht glücklich. Also das gibt auch nicht so viel zurück, weil Geld ist ein Türöffner, es ergibt Möglichkeiten und da was zurückzugeben, das ist eigentlich das, was die größere Erfüllung mit sich bringt.
Was kann man denn Dummes mit Geld tun?
Also Dummes mit Geld tun ist zum Beispiel Geld ausgeben, was man nicht hat, für Sachen, die schnell an Wert verlieren. Also zum Beispiel ein teures Auto kaufen, wofür man keinen Gegenwert hat und dann damit einen Unfall bauen. Das wäre zum Beispiel eine echt dumme Sache. Aber auch einen teuren großen Fernseher zu kaufen mit Geld, was man nicht hat. Also das sind zum Beispiel sehr dumme Sachen, die man mit Geld tun kann, weil, ich habe gerade schon gesagt, Geld eröffnet Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo weniger Geld vorhanden ist oder ich immer mehr in so Schuldenfallen drin bin, Kredite habe, Finanzierungen habe, desto mehr dieser Möglichkeiten machen die Türen zu und die verschließen sich dann auch. Und das heißt, ich kann nur noch mich weniger frei bewegen. Und das wäre die andere Richtung.
Dann habe ich jetzt tatsächlich nur noch eine Frage. Gibt es aktuelle Projekte oder ein neues Buch, an dem Sie arbeiten? Was darf man denn noch erwarten?
Mein aktuelles Projekt ist die Erwartung meines zweiten Sohnes. Der wird jetzt in... Dankeschön, der kommt im Sommer auf die Welt. Das heißt, ich werde in Elternzeit gehen und werde dabei eine viel Zeit für kreative Ideen haben. und bin gespannt, wo mich die Reise hinführt. Aktuell gibt es noch keine weiteren Ideen für ein neues Buch, aber ich habe jetzt 3 Jahre Schaffenszeit und werde diese auch entsprechend nutzen.
Dann vielen Dank an Mike Schäfer, den Autor von Mein Geld, Dein Geld von Mäusen, Kröten und Moneten aus dem Geld- und Geber-Verlag. Vielen Dank und viel Spaß in der Elternzeit.
Vielen Dank.
Das war unser Wort zum Schulanfang und natürlich gibt es die wichtigen Links, zum Beispiel zu den Beziehungsinvestoren und zum Buch auch auf unserer Seite und im Blog. Und jetzt zu den News.
Die News.
Ja, die EZB. Früher hieß das Inflationsziel unter, aber nahe 2%. Ein Ziel, das die Notenbanker seit 8 Jahren gepflegt verfehlen. Jetzt heißt es aber, das Ziel soll mittelfristig bei 2% liegen. Präzise und exakt 2%. Allerdings darf die Teuerungsrate auch mal leicht darüber liegen oder, wie die Zentralbank es ausdrückt, moderat über den Zielwert. Wie viel das genau sein darf, darüber schweigen die Damen und Herren in Frankfurt am Main sich aktuell aus. Warum das Ziel angepasst wurde? Weil die EZB damit nicht mehr unmittelbar reagieren muss, wenn die Inflationsrate über oder unter dem gesteckten Ziel liegt. Das sogenannte symmetrische Inflationsziel bietet also mehr Flexibilität. Für deutsche Sparer darf das neue Ziel freilich als Federhandschuh verstanden werden. Für Kreditnehmer und Anleger ist es eher eine gute Nachricht. Das veränderte Inflationsziel ist das Ergebnis einer seit 1,5 Jahren laufenden Überprüfung der geldpolitischen Strategie. Zwischenzeitlich hatte die Corona-Krise das Verfahren etwas in die Länge gezogen. Übrigens, ein weiteres Ziel nach der Überprüfung lautet mehr Gewicht für den Klimaschutz. Unter anderem könnte die Zentralbank bei Anleihekäufen nachhaltige Papiere bevorzugen. Na dann, schöne grüne Grüße. Bye bye und auf Wiedersehen. Wer die orange-blaue Webseite der Rabo Direkt besucht, kann dort Folgendes nachlesen. Die Rabo Direkt wird im Laufe des Jahres schließen. Das ist sehr schade, aber nicht schlimm, denn ihr Geld ist bei uns genauso gut und sicher aufgehoben wie immer. Sie werden bis zur Schließung jederzeit darüber verfügen können. Stimmt natürlich, aber das Angebot der niederländischen Rabobank in Deutschland wird demnächst komplett abgewickelt. War zuvor noch ein Verkauf der Rabo Direkt mit ihren rund 285.000 Retail-Kunden erwogen worden, hat sich das Thema wohl zerschlagen. Wie unsere Kollegen von Finanzszene berichteten, gab es die Aussage, dass die proaktive Suche nach einem Käufer eingestellt wurde. Decke drauf und ab dafür. Damit müssen auch die Kunden und deren Einlagenvolumen von immerhin 9 Milliarden Euro demnächst umziehen. Bleibt nur die Frage, wohin? Denn Spareinlagen sind derzeit nicht besonders gefragt. Im Blog bieten wir ein Link mit alternativen Anbietern. Viel zu holen gibt es da allerdings trotzdem nicht. Das war's für diesmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.